Seeradio Shams.
Radio Shatte Ushams.
Strandradio im Strandbad Tegel.
Radio für Shatte et Tegel, Markas Lithagafati und Tarfi.
Zentrum für Kultur und Erholung.
For Culture and Recreation. So, da sind wir wieder zurück im Strandbadstudio im Strandbad Tegelsee, Radio Schrams live und pünktlich 15 Uhr haben wir zu Gast heute Meinhard Schröder. Meinhard, du bist Historiker, richtig?
Nein, bin ich nicht.
Was bist du?
Aber ich habe mich intensiv mit der Geschichte Tegels beschäftigt.
Okay, schön, dass du da bist. Nelly ist auch da. Nelly, hallo.
Hallo Meinhard.
Hallo ihr beiden.
Und wir haben das Glück, dass Meinhard heute uns seine Zeit schenkt, um über die Geschichte des Strandbades zu sprechen. Und das ist ja ein sehr allgemeines Thema vielleicht erstmal, aber wir haben eben angefangen so zu überlegen oder haben rausgefunden, viel haben wir nicht gefunden, dass das Strandbad 1933 eröffnet wurde und unsere erste Frage war so, wie sah denn Tegel 1933 aus und wer ist hier damals, also wer hat hier gewohnt und wer ist hier ins Strandbad gekommen und wie wurde das Strandbad genutzt, denn heute heißt es ja Zentrum für Kultur und Erholung, wie wäre die Überschrift denn damals gewesen?
Ja, natürlich nur für Erholung, aber ich würde auch sagen, also zur Geschichte des Strandbades ist es wirklich, da kann ich ein bisschen drauf eingehen, es gibt auch eine Vorgeschichte, aber ansonsten liegt es hier am wunderschönen Tegeler See und da lässt sich natürlich zu der ganzen Umgebung hier noch manches sagen, zu den Inseln, Tegeler See, Ausflugsgeschichten und so weiter. Weil hier sind ja auch immer die Ausflugsdampfer vorbeigefahren. Ja gut, aber das kann ich dann nachher noch ein bisschen weiter ausführen. Jetzt vielleicht erstmal zu der Frage, 33 hast du schon gesagt, ist dieses eröffnet worden. Das ist aber schon, also nicht, dass man jetzt denkt, das ist eine Kraft durch Freude Veranstaltung der Nazis. Nein, das ist schon 1931 wurde angefangen, das hier zu bauen. Kam ein Kahn nach dem anderen und hat den Sand hier aufgeschüttet, damit es ein Strandbad wird. Und ich persönlich finde auch, das ist eine fantastische Lage, weil es ist hier so in so einer kleinen Bucht und die ist gegen Westen geschützt, gegen den Westwind. Wir haben hier immer Westwind und da sind die Bäume und die Insel davor, sodass es hier vom Wind also wirklich fantastisch geschützt ist. Und dann stehen die wunderbaren großen Bäume, die im Sommer Schatten spenden, wie jetzt gerade. Die Leute verziehen sich alle in den Schatten. Die wenigsten sind jetzt in der prallen Sonne, bei über 30 Grad, kein Wunder. Ja, also ideale Lage. Es war in Berlin nicht das erste Strandbad. Es gab schon das am Wannsee. Und es ist viel größer. Und das ist unten am Wannsee, da sind dann eher auch die Reicheren hingegangen, die in Zehlendorf wohnen oder in Dahlem und so. Und dann gab es noch dies am Müggelsee und das wird jetzt gerade renoviert, saniert.
Aber in Grünau meinst du oder, nee. Oben?
Nee, da. An der Nordseite vom Müggelsee.
Ah, okay.
Ja, und das wird jetzt gerade saniert, wie gesagt. Das ist auch mehr so ein Bad für einfache Leute gewesen. Ist auch nicht besonders groß. Ja, aber jetzt so ein bisschen zu den Vorgeschichten. Hier in Tegel gab es Badeanstalten vorher. Da, wo jetzt die Greenwich-Promenade ist. Und das waren dann zeitweise sogar drei Badeanstalten. Und die mussten dann aber weichen, weil das Land aufgeschüttet worden, direkt am Ufer. Und die mussten dann schon nochmal umziehen und so. Und dann hat man 1921 hier so 2 Kilometer weiter, vielleicht noch nicht mal 1,5 Kilometer ungefähr in Richtung Tegel, da gab es schon mal eine Badeanstalt von der Gemeinde Tegel. und oder vom Ortsteil Tegel. Das war dann ja schon nach der Eingemeindung Tegels nach Groß-Berlin. Und das war ganz schön groß. Das wissen die wenigsten. Ich habe das früher auch nicht gewusst, da bin erst so vor einem Jahr drauf gestoßen. Da ist nämlich, wenn man den Weg langkommt, direkt am Ufer.
Den Weg von Alt-Tegel oben am See entlang?
Ja. Ja. Erst um die Malche rum und dann erst den schwarzen Weg und dann an der Badestelle Reierwerder zum Ufer. Und dann geht es den direkten Uferweg bis hierher. Und unterwegs kommt man an einer Stelle vorbei, wo man zwischendurch, wenn man von Tegel kommt, rechts in den Wald so ein bisschen reinguckt. Und da ist eine langgestreckte Lichtung. Befragt, was ist das denn? Wieso denn diese Lichtung da? Was hat das für eine Bedeutung? War man Zeltplatz oder was? Nein, das sind die Reste von diesem alten, von dieser alten Badeanstalt, die sich da so hinzog. Und die ist dann aber geschlossen worden, nachdem hier das Strandbad 33 aufmachte.
Die Lage war ja auch ein bisschen weiter hinten dann, ne? Für das
dichter an Tegel dran, also ja. Insofern leichter erreichbar. Also insofern war die Lage besser, aber das ist hier ist es einfach traumhaft. Also
Erreichbarkeit ist ein gutes Stichwort. Wir haben uns nämlich schon auch gefragt. Jetzt ist mit dem Bus auch manchmal möglich, hierher zu kommen, aber du kamst an mit dem Auto heute, da war es drohen, Parkplatz zu finden. Wie war denn die Erreichbarkeit damals? Wer kam hier so hin?
Weiß ich nicht, wie man hinkam, ob damals schon ein Bus hierher fuhr. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber sicher auch schon mit Fahrrädern. Und zu Fuß, die Leute sind auch zu Fuß. Damals war hier eine ganz große Ausflugstradition. Und da ist man wirklich zu Fuß hier am Ufer des Sees langgegangen. Da waren die großen Ausflugsgaststätten da vorne in Tegelort. Und da ist man diese Strecke schon zu Fuß auch gewandert. Und das ging dann ja auch weiter noch an der Havel entlang. Also es war hier... Es war wie so Perlen auf einer Kette, so aneinandergereiht, die Ausflugsrestaurants.
Und damals, wer hat so in Tegel gewohnt? Also wie sah so die Bevölkerung in Tegel aus?
Ja, Tegel war geprägt, sagen wir mal, 1898 ist so ein entscheidendes Datum, wo die Firma Borsig ihr Werk in Tegel aufmacht. Vorher ist es eigentlich landwirtschaftlich geprägt, die Bauern. Und dann kommen so die ersten, schon 1836 kommt der Eisenhammer. Also da wird schon so ein wird Eisen gegossen eben. Da steigen die Funken hoch, nachts ist der Himmel erleuchtet davon. Also es gibt, und da gibt es schon natürlich die ersten Arbeiter und die quartieren sich dann bei den Bauern ein und so langsam fängt man an, Wohnhäuser zu bauen, Mietshäuser. Und das wird dann, als Borsig kommt, ist das ein Riesenproblem für Borsig. Die fangen gleich mit über 1000 Leuten Beschäftigten hier an und haben aber keine Unterkunft für die. Und die mussten dann immer noch aus dem Wedding, wo der vorherige Standort war, mussten die zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen oder eben mit der, gab es noch nicht die elektrische Pferdebahn und die konnten aber nicht viel aufnehmen dann, die mussten immer so hin und her, aber es gab ja feste Anfangszeiten zur Arbeit. Also das war zunächst ein Problem und Borsig hat dann angefangen zu bauen und aber auch Private haben dann angefangen, Mietswohnungen zu bauen. Das ist die Phase um die Jahrhundertwende dann, wo richtig drei-, vierstöckige Mietshäuser entstehen, die es vorher gar nicht gab. Da gab es nur zweistöckige Häuser höchstens, ein- und zweistöckige. So. Das ist der Beginn und jetzt wird zunehmend die Bevölkerung, eine Ausnahme gibt es noch seit 1895, also 3 Jahre vor Borsig, wird die Baugenossenschaft Freie Scholle gegründet. Und die ist ganz weit draußen an der Grenze zum heutigen Weidmannslust. Und dort war das Bauland billig, die haben sich das dann gekauft und haben dann da angefangen zu bauen. Aber da war das gleiche Problem, da gab es keine Busse oder sowas, die mussten auch zu Fuß. Wer von da dann bei Borsig eventuell gearbeitet hat, 3 Jahre später, der musste dann auch zu Fuß gehen. Oder mit dem Fahrrad eben, ja. Also da waren dann auch in der Freien Scholle, es waren nicht ungelernte Arbeiter, sondern es waren dann eher so Facharbeiter, vielleicht auch ein Techniker, ein Angestellter und so. Also schon Leute, die auch im Blick hatten, hier will ich mir ein Haus bauen. Mhm. Und das war auch das Ziel von Gustav Lilienthal, der den Verein gegründet hatte, die Genossenschaft, dass er sagte, also auch der Arbeiter soll in den Genuss des Kapitalbesitzenden kommen. Und damals war es noch so, dass die Sozialdemokraten dagegen waren, weil sie sagten, da sollen die Arbeiter gebunden werden an die Scholle, auch noch mit dem Namen Freie Scholle. Und es ist auch so, dass die Arbeiter hatten ja keinen Kündigungsschutz und wenn man rausflog, Pech gehabt. Und dann musste man sich was suchen und wenn man dann irgendwie was gekauft hatte sozusagen, sich eingekauft hatte, war man da festgenagelt und dann konnte man nicht irgendwo im tiefen Osten, dann in Schöneweide, dann irgendwo eine Arbeit annehmen. Ja, das war ein Problem und deswegen hatte übrigens Borsig auch bei seinen Wohnungsbauten in, was dann nachher später Borsig-Walde hieß, das gehörte damals noch zu Dalldorf, heute Wittenau, und dort hat Borsig dann erstmal bauen lassen und die Arbeiter sind da nicht eingezogen, weil sie genau davor Angst hatten, das sind quasi Werkswohnungen und dann bin ich gefesselt an den Betrieb und wenn ich rausfliege, verliere ich sofort auch die Wohnung. Das ist dann ein doppelter Schlag. Also insofern war das nichts. Die haben dann lieber gesucht, die Arbeiter haben dann lieber nach Mietwohnungen gesucht und die schossen dann ja auch quasi wie Pilze aus dem Boden. Tegel wuchs dann aus dem Dorf raus, wo heute die End-U-Bahn-Haltestelle ist, Alt-Tegel. Das wurde sozusagen so ein bisschen das neue Zentrum, wo sich verschiedene Straßen auch kreuzten. Ja, und von da aus ging es dann so ein bisschen weiter. Also da wurde dann Tegel auch im Grunde genommen durch Arbeiterschaft geprägt. Aber den großen Einfluss hatten andere. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass der Tegeler Haus- und Grundbesitzerverein gegen diese Gründung der Freien Scholle weit draußen auf den Feldern war, weil sie sagten, wenn da ein rotes Nest entsteht, verfallen unsere Immobilienpreise.
Können wir mal ganz kurz verorten, wo wir sind, also Borsigwerke sind gegenüber hier vom Strandbad Tegel. Ja. Und diese geplanten Häuser von der Freien Scholle, wo sollten die hingebaut werden oder wo wurden sie dann letztlich hingebaut?
Ja, das ist am Weidmannsluster Damm heute und der ging sozusagen vom Zentrum Tegels aus quer rüber. Das ist heute durch die Bernsdorfstraße und da war früher auch eine zweite Bahnschranke. Und dann ging es auf der anderen Seite weiter. Das ist heute die Wilhelm-Blume-Allee. Und dann, wenn man über die Zikostraße rüberkommt, dann ist da der Weidmannsluster Damm. Das ist so ein kleiner Stummel, ist heute eine Sackgasse. Und dann der Weidmannsluster Damm ist später, so 76, ganz neu verlegt worden. Aber da geht es dann in den regulären Weidmannsluster Damm rüber. Und dann bis an die Ortsgrenze von Tegel, da ist hinten die Freie Scholle und das ist eine ganz große Siedlungsbaugenossenschaft. Und die haben, ja, das ist toll, also die sind nicht mit ins Weltkulturerbe aufgenommen worden, mit den anderen wie die Weiße Stadt und Hufeisensiedlung und so weiter und sind da heilfroh drüber, weil die haben durch den Denkmalschutz schon ohnehin genug Ärger die Leute, weil die hatten dann mal Fenster erneuert und so und das geht alles nicht. Sie müssen das in den ursprünglichen Zustand bringen. Und die Auflagen sind natürlich bei Weltkultur aber noch mal stärker. Und aber das ist vielleicht interessanter als manches, was unter Weltkulturerbe fällt, weil da sind 5 Bauepochen drin. Also da hat ursprünglich die ersten Häuser, die dort gebaut wurden, dann ist in der Weimarer Republik hat, ich verwechsel mir leicht Bruno und Max Taut, aber ich glaube es war
Bruno Taut, der dann da einige Häuser auch entworfen hat. Dann wurde während der Nazi-Zeit auch noch einige gebaut, leicht erkennbar an dem Walmdach mit den Schrägen am Giebel auch. Und dann unmittelbar in der Nachkriegszeit wieder Häuser. Einige waren auch gelegentlich mal ein Bombentreffer drin. Und ja, bis vor kurzem haben sie sogar vor 2 Jahren, haben sie noch einen Neubau in Betrieb genommen. Der ist dann nicht mehr auf Tegeler Grundstück, aber und leider auch ganz hohe Preise jetzt.
Wir hören von Bauherren verschiedener Art, aber auf das Strandbad Tegel bezogen. Wer war denn hier sozusagen die führende Kraft? Wem gehörte das Strandbad in dieser Zeit und dann weiter im Verlauf?
Das ist kommunal. Also kommunal heißt ja nach der Eingliederung Tegels nach Groß-Berlin ist es dann der Bezirk Reinickendorf.
Mhm. Also das heißt eigentlich, dass das Strandbad seit seiner Gründung vor allem Ort war für die Arbeiterinnen und Arbeiter, sich am Wochenende so zu entspannen und sonst, also quasi nicht so ein laissez-faire Ort wie vielleicht oder so, war hier unter der Woche, weiß man das, war hier unter der Woche auch Betrieb oder war das wirklich so ein Wochenendphänomen?
Und warum gibt es noch den Arbeiterstrand hier um die Ecke?
Genau.
Ja, schön, dass sich das umgesprochen hat, aber das weiß ich nicht. Das ist auch nur ein Begriff im Volksmund und der liegt ja hier nur sozusagen 100 Meter weiter, direkt neben der Fähre nach Scharfenberg rüber. Mhm. Und dann gibt es hier ja auch noch kleinere freie Badestellen und ganz vorne gegenüber von der Halbinsel Reierwerder gibt es noch den Badestrand Reierwerder, ist der offizielle Name, aber der hat auch einen inoffiziellen, nämlich Försterstrand, weil ob nur da der Förster öfter baden geht, weiß ich nicht, glaube ich auch nicht, aber er hat da seinen Sitz vom Forstrevier Tegelsee, heißt es. Und darüber fehlt mir nur auch, also auf diese Fragen kann ich nicht beantworten, wie es wochentags war. Also die Frage, sind das Arbeiter gewesen? Ich kann nur ein, vielleicht so ein bisschen zu dieser, kann ich mich dieser Frage annähern mit einer Antwort, nicht direkt hier, sondern gegenüber, auf der anderen Seite des Sees. Auf der Insel Valentinswerder gab es seit 1875 eine Sommerkolonie, die ist von einem Herrn Haberkern dort angelegt worden. Wenn jemand in Kreuzberg wohnt, dann wird ihm das ein Begriff sein, der sogenannte Haberkern-Block. Das ist noch bis heute hin im Grunde genommen ein üble Mietskasernenstil. Der ist wohl auch inzwischen, glaube ich, ein bisschen entkernt und so. Aber Haberkern-Block ist immer noch bekannt dort in der Gegend am Schlesischen Tor. Und dieser Haberkern, der ist da auch in finanzielle Schwierigkeiten gekommen, musste da verkaufen und hat dann sich ein anderes Geschäftsmodell überlegt, nämlich hier auf der Insel Valentinswerder Sommervillen für Betuchte anzulegen. Also das Problem ist nur, wie kommen die dahin? Da hat er gesagt, kein Problem, es gibt ja die Eisenbahn, die nach Hamburg fährt und in Spandau hält. Also muss ich nur dafür sorgen, dass die Leute von Spandau auf die Insel Valentinswerder kommen. Kein Problem, ich gründe eine Reederei. Und dann hat er also die Spandauer Dampfschifffahrtsgesellschaft gegründet und mit 2 Schiffen, Sophie und Eugen, mit diesen beiden Schiffen hat er dann angefangen, Valentinswerder, und hat gemerkt, das ist natürlich sowieso nur ein Saisongeschäft im Sommer gewesen, aber das alleine reicht nicht, um die auszulassen, und hat dann gleich nach Saatwinkel, das ist gegenüber auf dem Festland von Valentinswerder, und da ist noch die Insel Meinwerder dazwischen. Aber dann hat er Saatwinkel angesteuert und auch Tegel. Und das ist dann so richtig, da nimmt es Fahrt auf, 1875. Und im Saatwinkel war schon viel eher ein klassisches Ausflugsziel für Berliner, auch schon vor der Eisenbahn. Also schon so ab kurz nach 1830 da will ich mich jetzt nicht so tief reinknien, aber da gab es eine berühmte Ausflugsgaststätte Blumeshof und noch ein anderer, die sind mit Kremsern rausgefahren und so weiter. Und selbst im Winter haben die dort in Saatwinkel gute Geschäfte gemacht, wenn der Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal, wie er heute heißt, wenn der vereist war, dann haben die Umsätze wie im Sommer gemacht, weil die Berliner sind mit Schlittschuhen rausgekommen. Und zum Beispiel weiß man vom Ferdinand Lassalle, Mitbegründer der Sozialdemokratie sozusagen, Salonlöwe und gefürchteter Politiker sozusagen, der konnte nicht Schlittschuh laufen. Und dann hat er sich einen Mietschlitten gemietet und jemand, der ihn schob. Und die haben da tolle Geschäfte gemacht auf diesem vereisten Kanal, haben da heiße Getränke angeboten und so weiter. Und die Spandau hat dann nachher auch auf dem, so auf der Havel, wenn diese vereist war, auch Pächter gesucht. Da wurde dann zehn Jahre so ein Stück Fluss verpachtet.
Für den Winter.
Für den Winter. Und immer wenn es gefroren war, dann haben die eine Eisfläche dort frei gemacht vom Schnee oder sonst was. Und da durfte man dann gegen Bezahlung natürlich dann Schlittschuh laufen. Ja, und das war, und in Saatwinkel, das war unglaublich. Das, ursprünglich war das recht idyllisch. Und dann haben aber die Gaststättenbetreiber sehr schnell umgestellt auf Unterhaltung auch. Und das geht von Mondscheinfahrten über Feuerwerk und Billard und also was nicht alles. Da kommt man heute gar nicht mehr drauf.
Ist was da noch was übrig von?
Nein. Nein, also Blumeshof steht noch, aber das ist längst keine Gaststätte mehr. Und das ist das Problem von der ganzen Ausflugsgastronomie hier in der Umgebung. Natürlich haben die Kriege immer was bedeutet. Einschnitte, dass die Leute dann nicht mehr Ausflüge machten. Nach dem Krieg dachte man, jetzt geht's wieder los. Nee, aber nicht in gleicher Weise. Und dann war in Weimarer Republik, dann waren auch erst einige Ausflugslokale, waren Lazarette eingerichtet, in anderen waren Kriegsgefangene untergebracht.
Noch hier?
Ja. Nee, wo? Hier?
Hier war ja noch, nicht gegründet,
nein, nein,
ne?
Nein, nein, nein. Nein, in den Häusern, in den Gaststätten und so. Und das nahm ab. Aber der eigentliche Punkt ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg, weil da kommen eine ganze Reihe von Faktoren zusammen. Zum einen, Gastronomie ist Saisongeschäft. Und was mache ich im Winter? Habe ich keine Einnahmen. Und je mehr dann Leute Segelboote sich leisten konnten, Ruderclubs und so weiter, desto mehr wurden Stücke am See verpachtet an Sportvereine und so. Das gab es schon vorher, die sind auch schon, der erste ist, glaube ich, schon vor Borsig ein Segelclub gegründet worden. Ja. Und das nimmt jetzt aber zu, dass diese, auch die Motorisierung, wenn jemand sein Auto hat, dann will er seinen Radius zur Erholung ausdehnen. Und dann geht es ein bisschen weiter, nicht nur an den Tegeler See. Oder es fängt an mit dem Flugzeug nach Rimini oder zuerst mit dem Auto und dann nach Rimini. Und so nimmt das immer ein bisschen mehr ab und die Gastronomen haben zurückgehende Einnahmen. Und ein krasser Punkt macht das besonders deutlich. In Tegel direkt an der Einfahrt zum alten Hafen bei der Sechserbrücke stand mal der Kaiserpavillon. Bis 1918. Nach der Revolution hieß er nicht mehr Kaiserpavillon, sondern Seepavillon.
Und da, wo jetzt der Minigolfplatz ist.
Nee, auf der anderen Seite. Also auf der anderen Seite ist der Schlossbezirk. Und dieser Kaiserpavillon ist von der Schlossbesitzerin errichtet worden für den Hof eben, wo dann der Kronprinz kommen sollte und nach Möglichkeit auch der Kaiser. Ich weiß gar nicht, ob er jemals gekommen ist. Aber auch da kann man wieder was zwischendurch noch alles gewesen ist. Aber nach dem Krieg ist dann der Mauerbau ein entscheidender Einschnitt, was man sich so gar nicht klar macht, weil das hat mir die Tochter des Pächters damals erzählt, die Frauen, die in der Küche gearbeitet haben, die waren ganz oft aus Ostberlin und die haben dann eine Mark die Stunde gekriegt und die waren schlagartig weg, weil die Mauer stand. Und jetzt kriegte man so eine billigen Arbeitskräfte nicht mehr.
Und dadurch hat sich dann die Gastronomie nicht mehr gelohnt, oder?
Das ist ein Punkt. Man hätte jetzt also andere Leute anheuern müssen, denen natürlich mehr zahlen, gleichzeitig aber zurückgehende Besucherzahlen.
Und gleichzeitig waren noch die, die jetzt nach Rimini geflogen sind.
Die waren auch nicht mehr hier. Ja, genau. Das ist das. Und das hat immer Stück für Stück abgenommen. Und es ist immer das Jammern hier, ja, oh, jetzt hat auch noch vor 2 Jahren, glaube ich, der Igel zugemacht. Das war so eine Traditionsgaststätte an der Havel hier oben. Aber ich muss sagen, ich bin selber mal, habe da ein Frühstück gehabt mit Verwandten nach einer Geburtstagsfeier. Das war nicht gut. Das war keine gute Gastronomie. Und es ist kein Wunder, wenn die dann zugemacht haben. Aber heute sind eben, wenn dort sind Eigentumswohnungen gebaut worden. Ganzjährige Einnahmen. Genauso wie Verpachten von Flächen an Stellplätze für Wohnwagen. Sehr beliebt in Saatwinkel auch. Ganzjährige Einnahmen, ohne dass ich einen Finger krumm machen muss.
Also die Leute wollten erst zwischendurch dann nochmal weg. Das Zentrum der Erholung war sozusagen nicht mehr unbedingt Tegelsee. Und jetzt würdest du sagen, langsam mit den Stellplätzen und hier, was jetzt auch im Strandbad Tegel passiert, kehrt es wieder zurück?
So optimistisch bin ich nicht. Hier ja, das haben wir ja jetzt gerade in der Pandemiezeit ganz stark, dass überall so die Ausflugsziele, gerade weil man nicht viel verreisen kann, dass die geradezu überlaufen sind. Und wir haben auch in der letzten Zeit am Flughafensee die letzten Jahre schon eine völlige Übernutzung gehabt dort. Und ja, man könnte sagen, die hätten mehr mit dem Abtransport des Mülls machen können und so. Und das ist aber sozusagen freie Badestelle, riesengroße, aber völlig überlaufen, völlig übernutzt. Und insofern ist eigentlich die Stadt darauf angewiesen, dass da, wo es sowas gibt wie hier, dass das auch wirklich zur guten Nutzung übergeben wird. Und insofern ist das ein Glücksfall, dass hier die neue Nachbarschaft Moabit ist, mit all den vielen freiwilligen Helfern das wieder in Schwung gebracht hat. Also ich bin da sehr dankbar. Das ist wirklich groß. Mir standen so ein bisschen die Tränen in den Augen, als ich dann immer sah, was ist die Motivation all der vielen jungen Leute, also auch schon im Winter, die hierher kamen, Wochenende hier verbracht und geackert haben. Für uns, die wir hier in der Nähe wohnen und das eigentlich ja hauptsächlich nutzen werden, dachte ich so, aber man sieht, dass irgendwie überall aus der Stadt die Leute hierher kommen.
Es gab ja jetzt seit 2016 keine Nutzung, oder? Ist das richtig?
Ja.
Und ich habe nur so ein bisschen auf der Website des alten Betreibers, glaube ich, gelesen, dass es irgendwie so, dass scheinbar irgendwie, also weil zum Thema, das Strandbad wurde von der Kommune errichtet und was waren da die, wieso geht es jetzt auf einmal wieder los? Was waren denn so die Schwierigkeiten in den letzten Jahren mit dem Strandbad? Hatte das auch was damit zu tun, dass das Interesse bis vor 3-4 Jahren an dem Strandbad einfach nicht mehr so da war und jetzt wieder aufgeflammt ist? Oder woran, also ich weiß nicht, was hast du da deinen Eindruck?
Auch das ist wieder ein bisschen kompliziert. Also ich persönlich muss sagen, ich bin früher Ende 16 wurde es hier dicht gemacht. Und davor bin ich auch nie hier gewesen. Ich bin immer an die freie Badestelle gegangen. Warum? Klo brauchte ich nicht, so lange war ich nicht. Und Bademeister brauchte ich im Grunde genommen auch nicht. Und wozu dann zu zweit ist das dann doch schon, das waren schon Beträge, die hier der Eintritt kostete. Und habe ich also nicht gemacht. Heute bedauere ich das eigentlich, wenn ich das so sehe, wie wunderschön das hier ist, dann denke ich mir, Mensch, warum bist du nicht hierher gegangen? Ja, also es kostete eben.
Wie viel kostete das
damals? Habe ich jetzt nicht im Kopf. Okay. Aber heute sind ja, ich weiß nicht, in anderen Strandbädern kostet das zum Teil 5,50 oder sowas, 6 Euro so. Und das ist dann schon massiv.
Ne? Ja, wenn man regelmäßig kommt auf jeden Fall.
Ja, ja. Nee, und warum? Das ist in Berlin eben fast überall die gleiche Geschichte, ob das die Wohnungsbaugesellschaften sind. Berlin ist im Grunde genommen durch die, mit der Wiedervereinigung musste die Stadt die Zusammenführung bei der Stadthälfte stemmen und gleichzeitig wurden aber die Zuschüsse vom Bund gekürzt. Und dadurch, und hinzu kam noch diese idiotische Bankenkrise, wo massenhaft Geld in Sand gesteckt wurde, gesetzt wurde. Und so dass also Berliner Haushalt auf diese über 60 Milliarden Schulden ging und sie mussten dann alles verkaufen. Ja, heute schimpfen wir endlos darüber, aber hatten sie wirklich eine andere Wahl? Ich weiß es nicht. Und da sind das Tafelsilber ist verkauft worden. Und da ist alles auf den Prüfstand gestellt worden. Und die ganzen Bäderbetriebe, also Hallenbäder und Freibäder, es wurde alles in diese neue, ich glaube, es ist eine GmbH, Berliner Bäder GmbH, eingefügt. Und natürlich ist die im Besitz des Landes, aber sie muss privatwirtschaftlich sozusagen wirtschaften. Und da geht es ganz radikal danach, wer hat genügend Besucherzahlen? Die anderen kommen in der Sanierung erstmal gar nicht ran. Und das war hier auch eben so, das ist bis vor kurzem noch so gewesen, haben die Bäderbetriebe gesagt, nö, Besucherzahlen sind woanders höher, die werden zuerst saniert. Also haben sie sich nicht groß hier drum gekümmert. Und dann muss man aber sagen, dass hier sich ein CDU-Abgeordneter, Felix Schönebeck, mit dem Verein I Love Tegel sehr intensiv drum gekümmert hat und gesagt hat, aufmachen. Ich weiß noch, sie haben Unterschriften gesammelt für die Wiedereröffnung Strandbads Tegel und ich habe noch gedacht, jawohl, da muss ich unterschreiben. Und bevor ich und meine Unterschrift drunter gesetzt habe, fiel mir ein, Moment mal. Die sind jetzt von der CDU und sammeln Unterschriften. Wer ist denn hier eigentlich zuständig, dass es geschlossen ist? Das ist der Innensenator von der CDU. Moment mal, habe ich den Leuten gesagt, wieso ist denn, wendet euch doch erstmal an euren Senator, dass der das macht. Warum macht ihr das nicht? Warum sammelt ihr von uns Unterschriften? Ihr habt es doch viel leichter, ihr habt den direkten Draht. Ja, es ging, also in meinen Augen war es dann Stimmenfang. Aber man muss sagen, Felix Schönebeck hat sich sehr intensiv drum gekümmert und es war dann, irgendwann hat auch der Senat reagiert. Sprich, es wurde, die Bäderbetriebe haben dann eine Ausschreibung gemacht.
Wo sind wir jetzt zeitlich? Also sind wir schon nach der Schließung 2016?
Ja, klar.
Genau. Und
ja,
das wurde 17, geschlossen 17. wegen Sanierungsbedarf, oder?
Schlimmer noch, es geht um die Abwasserrohre. Mhm. Und das ist Trinkwasserschutzgebiet hier. Überall, wenn man hier langkommt, sieht man auch immer diese großen Deckel. Da sind drunter Tiefbrunnen und da wird Trinkwasser gewonnen. Und deswegen muss man hier auch höllisch aufpassen, dass hier nicht irgendwie Verunreinigung und sowas passiert. Und deswegen war hier vom Gesundheitsamt sozusagen beanstandet worden. Die Abwasserrohre waren nur einwandig. Das war nicht mehr zulässig. Okay, dann haben sie nochmal ein, zwei Jahre, haben sie noch Ausnahmegenehmigung gekriegt und dann haben sie gesagt, Schluss. Es geht nur noch mit doppelwandigen Abwasserrohren. Und der Pächter, der hat natürlich nicht das Geld gehabt, sondern aus diesen Ausnahmen auch noch eine gründliche Sanierung der Abwasserrohre zu stemmen. Und dann hat er letztlich das Handtuch geschmissen und es hat sich niemand gefunden, der bereit war, die Abwasserrohre zu stemmen. Und die Bäderbetriebe haben gesagt, ja, ihr könnt es pachten, aber ihr müsst die Abwasserrohre machen und hier alles andere. Und jedes Jahr...
Weil das es so weit unten in der Liste war quasi, da haben die Betriebe sich nicht selber um die Sanierung gekümmert, oder?
Genau. Und das war die Begründung. Und dann hat, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, das Lageso, was dann hier auch verfügt hat, dass die mit Beton verfüllt werden, die Rohre, damit sie nicht im Zweifelsfalle doch benutzt werden können. Und da war natürlich ein großer Aufschrei, weil dadurch verteuert sich natürlich auch die Sanierung. Das war, ich weiß auch nicht, ich glaube, das war so ein bisschen ein Schildbürgerstreich, das hat man sich nicht so gut überlegt. So, und dann war ja diese Geschichte, dass Pächter, ja, die wollten, da gab es welche, aber glücklicherweise haben wir ja jetzt bei Ausschreibungen nicht mehr, dass das billigste Angebot genommen wird, sondern Konzeptverfahren. Und da hat sich eben die neue Nachbarschaft Moabit beworben und dieses Konzept eben Zentrum für Erholung und Kultur. Und das war so innovativ, jetzt aus meiner Sicht, dass man nur sagen kann, die wären mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn sie das nicht angenommen hätten. Aber Springpunkt war natürlich die Investitionen. Das war ja hier alles, also die Investitionen, die hier fällig waren, wurden auf, ich glaube, 1,7 Millionen von den Bäderbetrieben geschätzt. Und der Verein hat gesagt, 1 Million würde reichen. Und das stand dann auch in der Zeitung, na, ob er da nicht untertrieben hat. Wir werden mal sehen, was letztlich dabei rauskommt, wer nun recht hat. Aber ja, das, wenn man sieht, wie viel ehrenamtlicher Einsatz gewesen ist, ist das vielleicht mit der Million zu stemmen. Und dann muss man natürlich auch sagen, ist eben, dass es da einen Sponsor gegeben hat, einen Mäzen, der im Hintergrund steht und sagt, für die Investitionen stehe ich mit 1 Million gerade. Das war natürlich auch, es passte eben, verschiedene Sachen passten zusammen.
Mal ein Happy End oder ein Happy ohne End, aber mal was Gutes.
Ja, soweit ist es auf jeden Fall ein Happy End, jetzt auch mit der Eröffnung und allem drum und dran. Und merkwürdig ist, dass man so aus dem Bezirksamt hier in Reinickendorf und von den Leuten, die jahrelang getrommelt haben für die Eröffnung, ich weiß nicht, die lassen sich hier nicht so richtig blicken.
Ist aber interessant.
Ja, ich habe den Eindruck, es gefällt ihnen nicht, was hier entstanden ist. Und gerüchteweise sollen auch mal welche hier gewesen sein. Ja, obwohl sie nur damals, die CDU hat hier immer die Unterschriften, hat damals die Unterschriften gesammelt. Und dann waren mal hier welche. Und die sollen angeblich, habe ich gerüchteweise gehört, gesagt haben, ja, okay, macht mal. Aber dass ihr hier Flüchtlingen Arbeit verschaffen wollt, nicht unser Ding.
Hart.
Ja, ich habe es nur als Gerücht gehört. Ich kann mich nicht dafür verbürgen. Und ja. Aber man muss eben auch sagen, sie hätten ja auch hierher kommen können. Sie hätten ja auch mal, der Verein Alaf Tegel, der sich so stark gemacht hätte, der hätte ja auch mal kommen können und hier mit Arbeitseinsatz machen können am Samstag.
Ich würde sagen, sie sollen jetzt einfach mal hierher kommen.
Ja.
Ja, das war super interessant. Ich bin froh, dass du später noch da sein wirst und nochmal dann hier vor Ort auch für alle anderen nochmal erzählen wirst, oder? So habe ich das verstanden heute als Geschichtsorakel.
Ja, als Geschichtsorakel heute meine zweite Stunde um 5. Und das ist Thema heute Dr. Havelmüller und der Allgemeine Deutsche Reimverein. Und Dr. Havelmüller ist in Tegel sozusagen eine Gestalt, mit der die Kinder früher aufgewachsen sind. Das ist im Heimatkundeunterricht spielte der eine Rolle. Es gibt den Havelmüller Weg in Tegel und es gibt eine Havelmüller Grundschule und es gibt einen Emil Jakobsen, das ist Dr. Havelmüller. Das ist allerdings in Borsigwalde jetzt. Ja, und darüber und Allgemeiner Deutscher Reimverein. Und dieser Emil Jakobsen war ein begnadeter Chemiker, hat Patente, saß im Aufsichtsrat von Schering und all sowas und war gleichzeitig, hatte eine ganz andere Seite, nämlich so eine humoristische, könnte man sagen. Und der hat schon während seines Studiums, hat er schon den Prüfungsstoff der Chemie in Reimform gebracht. Hat das publiziert und zwar war der Renner, das sind gleich im ersten Jahr ein paar Auflagen erschienen und da hat er jedes Jahr noch in so einer Reihe im Verlag, in Breslau ist das erschienen, hat er immer wieder was rausgegeben in Reimform. Das ging dann, also der hat sich dann in alle möglichen Fachgebiete eingearbeitet, für die Pharmazeuten, für die Chemiker, dann für die, welche waren es noch, für die Botaniker und alles, und Verlobung in der Bleikammer hieß es eine Buch. Und so.
Was bedeutet in dem Zusammenhang in Reinform?
Reimform?
Ja, Endreim.
Ach, in Reimform. Ah, ja. Okay, jetzt habe ich es verstanden.
Ja,
okay,
nicht in Reim, nicht wie Nordpol, sondern wie Martha.
Ah ja, genau.
Du gehörst noch zu der Generation, wie meine Großmutter sagen würde, die in der Schule Gedichte auswendig lernen mussten, nicht mehr wie heute. Gibt es eine Kostprobe für vielleicht hier?
Nachher,
ja.
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 Und noch mehr, es ist heute ein historischer Tag. Soll ich das schon verraten? Ja. Also es steht heute an, den Allgemeinen Deutschen Reimverein neu zu gründen.
Wow, also wer...
Und wenn ich noch hinzufügen darf, ich glaube, es ist am 22. August, werde ich dann einen Reimworkshop anbieten.
Hier im Strandbad?
Ja, klar.
Ja, schön. Also das heißt, eins nach dem anderen, heute um 5 Uhr bei der Strandbibliothek
ja.
findet die Veranstaltung zum Allgemeinen Deutschen Reimverein statt.
Ja.
Habe ich das richtig gesagt?
Ja, nee. Und okay. Dr. Havelmüller.
Und Dr. Havelmüller. Am 22. August gibt es einen Reimworkshop und,
ja.
Und es gibt eine Neugründung heute hier und heute ja. live im Strandbad. Also für alle, die das hören, macht euch noch auf den Weg. Es ist noch nicht zu spät,
nee.
Dabei zu sein. Und ich habe noch eine abschließende Frage. Und zwar an dich, Meinhard. Also was wünschst du dir für die nächsten 10 Jahre oder 5 Jahre im Strandbad? Was ist deine Hoffnung, wie sich das hier weiterentwickelt?
Das Erste klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es ist einfach so, dass ich es noch möglichst lange miterleben kann. Sehr egoistisch gedacht. Nein, und ansonsten finde ich so grandios, diese Idee beides zu kombinieren, dass gerade auch dieser kulturelle Bereich einen Aufschwung erlebt, auch dass sich das rumspricht, dass hier was stattfindet und dann die Leute dazu auch kommen. Ich habe zum Beispiel gestern habe ich in Britz erlebt, da sind die Heartbeat 5 aufgetreten, eine wunderbare Rockmusik, 60er Jahre und so, Stones, Kings und so weiter. Und da habe ich gedacht, oh ja, das wäre auch was für das Strandbad hier. Aber es ist klar, da muss eine Bühne aufgebaut werden, da muss die GEMA bezahlt werden. Und das macht dort, das ist so eine Art Kirmes dort, das verschobene Baumblütenfest in Britz. Und da muss der Veranstalter erstmal ein paar Tausender reinstecken, um rundherum alles sicherzustellen. Und das ist im ersten Jahr hier natürlich nicht zu stemmen. Also eine Bühne hinzustellen, GEMA und alles Mögliche da. Ne? Aber das könnte ich mir gut vorstellen, hier mal so einen Rockabend so vorm See. Wunderbar.
Ja, das wäre schön. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei zu uns ins Seeradio Schams zu kommen und mit uns über die Geschichte zu sprechen. Und ich hatte große Freude daran.
Ja, ich auch. Vielen Dank.
Ja, gern. Und gern mal wieder.
Ja.
Und dann können wir uns noch andere Themen vornehmen. Ich hatte ja so ein bisschen was zum See und seinen Inseln mich so ein bisschen auch darauf vorbeitet. Aber das kann man bei anderer Gelegenheit ja
das dann noch machen. Das wird direkt notiert.
Also bei der nächsten bei der nächsten Folge im Radio sprechen wir über den See und die Inseln.
Ja, übrigens, und das nächste Orakel, Geschichtsorakel von Tegel, also heute in einer Woche, ist dann zu Alice von Battenberg und die Schlossklinik, also das Sanatorium Schloss Tegel. Das gab es da mal, die erste psychoanalytische Klinik. Damals die einzige weltweit.
Ah, und ich habe ich richtig gelesen, dass im Teaser, da geht es auch um Sigmund Freud und dass er irgendwie sich irgendeinen Schnitzer erlaubt hat oder sowas?
Ja.
Okay, ja, da bin ich gespannt drauf.
Ja, neulich sagte eine Freundin, nee, ich komme nicht, da wird Sigmund Freud schlecht gemacht. Aber jeder macht mal Fehler und das muss man auch dem Begründer einer Wissenschaft, muss man auch sagen, wo er schiefgelegen hat und da muss man nicht mit hinterm Berg halten.
Ich würde sagen, das war ein wirklich sehr spannender Abschluss zum Ende, das nochmal hinzuzufügen an alle meine psychologischen FreundInnen, die heute auf mein Drängen zuhören. Ihr müsst also nächstes Wochenende kommen, das ist genau euer Thema.
Sonntag um 17 Uhr.
Genau, immer in Sonntag um 17 Uhr, das Geschichtsorakel mit Meinhard. Vielen Dank und ich denke, wir sehen uns später bei deiner bei dem heutigen Geschichtsorakel.
Ja, würde mich freuen. Übrigens nicht jeden Sonntag, sondern es war Juli, August, September jeweils 2 Veranstaltungen.
Ah.
Und das hat sich jetzt ein bisschen gedrängt. Letzten Sonntag, diesen und nächsten. Und dann aber wieder 22. August und dann noch im September nochmal 2.
Okay, die Termine findet man ja auch auf der Website,
ja.
Genau. Okay.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Und
ja.
Einen schönen Tag hier im Strandbad.
Dankeschön, es hat mir Spaß gemacht.
Ja, danke. Bis bald.
Tschüss.